And now, if you want to join me again, it's time for baseball!
Driven deep to right field. There it goes! See ya!
On down. Here comes a 1-2 pitch. Red Sox win the World Series. That is hammered. Oh my! A big fly for Mark Trumbo. 2-0 Halo. Strike three call. You can talk to the hand.
Drives one. Deep left field. That goes Upton. Back near the wall. It's out of here. Bartolo has done it.
Hallo Baseball Deutschland, hier sind wir wieder und wer wir ist, das ist heute eine kleine Besonderheit, ganz aber im Namen dieses Podcasts geblieben sind wir beide, die heute hier versammelt sind, glatzköpfig und bärtig. Manch einer, der Baseball Deutschland folgt, wird meinen Gast, Co-Host eigentlich so richtig gesagt des heutigen Tages. Er ist für uns kein Gast, er ist schon eigentlich Teil der großen deutschen Baseball-Familie und enger Freund unseres Podcasts. Ich glaube, gibt keine Person, die wir mit so viel Lob bejubeln wie ihn. Und kein Ereignis hat die Baseball-Deutschland-Berichterstattung so geprägt wie sein Auftauchen. Deswegen Ladies and Gentlemen, klatscht in die Hände für Marcel. Ich habe noch keinen coolen Spitznamen für dich. Deswegen werde ich mir bis zum nächsten Mal einen überlegen. Ich werde tief in deine Vergangenheit eintauchen und ein Erlebnis finden, das dir einen Spitznamen verdient. Aber freut euch, Leute, hier ist unser Maestro der Bundesliga-News. Heute der Experte für die heutige Folge. Er hat sogar, gut wie er ist, Notizen mitgebracht, die sogar Davids Notizen immer in den Schatten stellen. Meine sowieso, weil ich habe keine. Also, Ladies and Gentlemen, ich bringe euch den einzigartigen Marcel. Marcel, schön, dass du hier bist.
Martin, ja, hallo, vielen Dank erstmal. Danke für den Lob, den ich doch in euren Folgen immer mal wieder höre. Es freut mich immer sehr, dass meine Arbeit natürlich auch wahrgenommen wird. Und total cool, dass ihr mich gefragt habt, da dein Kollege David ja heute nicht kann, freut es mich, dass ich jetzt die nächsten beiden Folgen dich hier unterstützen darf. Und super Sache auf jeden Fall.
Ja, absolut. David kann ich, wir können es ein bisschen genauer sagen. Unsere Unmengen Geld, die wir mit diesem Podcast jede Folge einnehmen, hat er jetzt tatsächlich gemacht, genutzt, um in Urlaub zu fahren. Wer ihm persönlich auf Social Media folgt, der weiß, dass er in Pisa ist scheinbar, weil da war ein schiefer Turm zu sehen. So viel kann ich sagen, ohne seinen ganzen Reiseplan zu doxen. Aber deswegen hat er als unsere Stimme nach außen dich gefragt und du hast dich bereit erklärt, heute ein bisschen mit mir über Baseball zu fachsimpeln. Ich finde das schön, dass unsere kurze, längere Begegnung in London das Bild von mir und unserem Podcast nicht getrübt hat, dass du dich tatsächlich traust, mit uns, also mit mir, ich kriege immer von uns, wenn ich beim Podcast rede, entschuldige ich mich für, hinzusitzen, über Baseball zu reden. Aber es gibt natürlich keine spannendere Zeit, über Baseball in Deutschland zu reden, denn unsere Playoffs haben angefangen. Die Amerikaner kommen so langsam schneller aus der All-Star-Break zurück. Da werden wir wahrscheinlich vielleicht nur ein kurzes Auge drauf werfen, weil es gibt viel zu erzählen. Und normalerweise frage ich David immer, wie das Wetter in Berlin ist. Bei dir weiß ich gar nicht genau, wo dein Haus steht. Deswegen frage ich aber, weil du leuchtest mir so entgegen, ist das die untergehende Abendsonne oder ist das starkes Licht aus deinen Lampen?
Ja, das wäre schön, wenn das die Sonne wäre. Nein, das ist hier das künstliche Licht in meinem dunklen Räumlein, was mir hier die nötige Helligkeit auf meinen Unterlagen gibt, die ich gleich natürlich brauche, um möglichst gute Informationen preiszugeben rund um die Baseball-Bundesliga. Ich sitze übrigens in Hildesheim, das ist in Niedersachsen, südlich von Hannover. Und bei uns ist das Wetter so lala, würde ich sagen. Ist nicht so super heiß gewesen die letzten Tage. Aber ich will mich nicht beschweren, alles top soweit.
Das hört man doch gerne, alles top ist eine absolut großartige Aussage. Bei uns im Saarland sind wir untergegangen heute, es hat Hunde und Katzen geregnet und alles dazwischen. Aber wir haben ja im Vorfeld schon mal ein bisschen vorgearbeitet und du hast deine Notizen dabei und da möchte ich jetzt die Fans gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir beschäftigen uns mit einem unglaublich spannenden Thema, das hätte ein besonderer Baseballverein das, glaube ich, nicht so großartig auseinanderklabustert und allen Leuten vorgeführt, hätten wir uns im Podcast wieder ziemlich lächerlich gemacht mit dem Versuch, durch das Ganze durchzustolpern. Aber Marcel hat das Ganze nochmal durchgearbeitet und präsentiert für euch, wie die Playdowns funktionieren und vor allen Dingen, wie die Playdowns im Süden funktionieren. Weil das ist ja die absolut spannende Sache, weil wir wissen, eine Mannschaft aus dem Süden steigt ab. Wer das sein wird, ob es Mannheim sein wird, ob es jemand anderes sein wird, erfahren wir die nächsten Tage. Aber da lasse ich doch einfach mal unseren großartigen Playdown-Professor Marcel Essers euch einen kurzen Abriss geben oder einen längeren. Und ich werde die Vorlesung ganz gewohnt mit dummen Zwischenfragen stören. Also tut ihr keinen Zwang an, hau rein.
Ja, super, danke schön. Also ich bin ganz ehrlich, ich kenne auch nicht jede Regel und jeden Modus auswendig. Ich muss auch hier in meine Aufzeichnung reingucken. Aber ich habe mir mal das ganz offizielle Dokument ausgedruckt und hier mit Notizen versehen, denn der Spielmodus in der Baseball-Bundesliga wird ja über die Bundesspielordnung geregelt. Und zwar innerhalb dieser Bundesspielordnung gibt es den Anhang 17. Das ist die Durchführungsverordnung der Bundesligen Baseball. Und da steht tatsächlich alles drin, was wichtig ist für den Ablauf der Liga, sehr detailliert. Wer Interesse hat, die Bundesspielordnung findet man auf der offiziellen DBV-Seite unter Downloads. Sehr umfangreiches Dokument, da ist der gesamte deutsche Spielbetrieb geregelt, unabhängig von den Landesverbänden natürlich, die haben ihre eigenen Durchführungsverordnungen. Aber innerhalb dieser Bundesspielordnung, wie bereits erwähnt, Anhang 17, Durchführungsverordnung auf Seite 97, da geht die ganze Show los, alles geregelt. Und der wichtige Punkt, über den wir reden, ist der Punkt 11.3.08, denn hier wird der Spielmodus der Baseball-Bundesliga geregelt und auch genauestens definiert. Es ist ganz schön viel los in der Baseball-Bundesliga. Die Regular Season ist erst seit diesem Wochenende ganz offiziell auch zu Ende, denn auch hier gab es noch zwei Nachholspiele, die schon noch wichtig waren, zumindest für eins der beiden Teams, aber wir kommen gleich nochmal im Detail dazu. Die Regular Season ist vorbei. Im Norden haben wir 6 Teams gehabt, im Süden sind es 7 Teams. Und wie in den Jahren zuvor haben sich die ersten 4 Teams jeweils für die Playoffs qualifiziert und die spielen auch im gewohnten Modus über Kreuz, 1. Nord gegen 4. Süd, 1. Süd gegen 4. Nord, 2. Nord, 3. Süd und so weiter, wie man es gewohnt ist. Und hier fanden ja auch am Wochenende bereits die Spiele statt. Und entscheidend und eine wichtige Aussage hast du bereits getroffen, es wird definitiv im Süden einen Absteiger geben. Das ist absolut fix, denn die Liga wird im nächsten Jahr nur noch mit 2x6 Teams antreten. Und wir haben im Süden 3 Teams, die in die Playdowns müssen. Das ist Stuttgart, das ist Hinstetten Storm und das sind die Mannheim Tornados. Die Stuttgart Reds haben sich leider Gottes am letzten Spieltag noch sehr knapp für die Playdowns qualifiziert. Leider aus Sicht der Stuttgarter, glücklich aus Sichtweise der München Hard Disciples, die ja keinen sehr vorzeigbaren Start hatten. Ich glaube, 9 Spiele, die ersten 9 Spiele, ja, alle verloren, meine ich, waren es. Ich
will nicht sagen, also etwa waren. Komplett auseinandergefallen am Anfang. Deswegen haben wir uns so gefreut, dass sie sich so nach oben gearbeitet haben. Aber da Mainz so eine gute Saison gemacht hat, hat das unser Wunsch, also mein Wunsch, Playoff-Staffel mit Stuttgart und München durch ein bisschen kaputt gemacht. Aber du hast ja selber gesagt, es war wirklich spannend. Auf den letzten Tag hat sich Stuttgart wieder selber die Beine gestellt.
Ja, sehr schade für die Stuttgarter mit ihrem neuen Ballpark. Hätte ich es ihnen tatsächlich fast auch gegönnt. Die haben wirklich einen richtig coolen Ballpark. Ich war vor einigen Wochen da, habe mir das angeschaut. Also es ist wirklich, wirklich ein Schmuckstück und ich kann jedem empfehlen, fahrt mal nach Stuttgart und guckt euch da mal ein Spiel im neuen Ballpark an. Er ist noch nicht ganz fertig, aber er ist bereits jetzt ein richtiges Schmuckstück, also absolut empfehlenswert, definitiv. Stuttgart muss tatsächlich in die Playdowns, hatten den exakten Rekord wie die München Hard Disciples, aber im direkten Vergleich haben die Disciples mehr Siege geholt als die Reds und insofern die Reds, wie gesagt, in den Playdowns. Und es gibt jetzt die Playdowns, in der die 3 Teams erstmal ihren Rekord übernehmen aus der Regular Season. Das ist ganz wichtig. Das heißt, Stuttgart hat hier schon mal einen ziemlich großen Vorteil im Vergleich zu den Städten und Mannheim. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz in die Aufzeichnung gucken. Wo haben wir es? Abstiegsrunde. Innerhalb der Plätze 5 bis 7 wird eine Hin- und Rückrunde gespielt. Immer als Doubleheader, 2x7 Innings. Alle Ergebnisse aus der Hinrunde werden übernommen. Genau hat man darüber gesprochen. Und der 6. und 7. Platzierte qualifiziert sich für die spätere Relegationsserie. Das ist auch ganz wichtig. Aktuell ist es so, die Stuttgart Reds haben einen ja doch ganz attraktiven Vorsprung auf die beiden Folgeteams mit einem Rekord 10-4, Hinstetten 7-17. Und im direkten Vergleich hat Stuttgart gegen Hinstetten alle 4 Spiele gewonnen, was bedeutet, ausgehend davon, dass sowohl Stuttgart als auch Hinstetten alle Spiele gegen Mannheim gewinnt, würde Stuttgart ein Sieg gegen Hinstetten reichen, um sich sicher, zumindest sportlich, für die Bundesliga-Saison 2024 zu qualifizieren.
Ja, ich sehe es gerade auch. Also wenn Hinstetten, also die haben ja dieses Wochenende nicht gespielt. Ich glaube, bei denen geht es erst nächstes Wochenende, genau. Mhm. Mit Mannheim natürlich ein Gegner, mit dem man gerne einsteigen will und ein paar Punkte mitnehmen will. Also wird's, also wenn Mannheim jetzt das Wunder der 23er-Saison schafft und tatsächlich noch einen Sieg jetzt holt, liegt es halt tatsächlich am Schluss bei der Begegnung Hinstetten gegen Stuttgart, wer in die weitere Relegation kommt. Aber wie wird denn die Relegation denn aussehen im Süden? Im Norden ist es ja ganz einfach. Das nehme ich dir ja mal hinweg. Da kann ich ein bisschen selbst mal ein bisschen oberschlau sein. Der Norden hat ja, glaube ich, nur der 6. Platzierte geht in die Relegation, wenn ein Anwärter auf der 1. Bundesliga aus einer der 2. Bundesliga Nord nach oben kommt. Aber wie ist es denn im Süden, wenn wir 2 Mannschaften in der Relegation haben, lieber Marcel?
Genau, jetzt muss ich einmal kurz hier in die Unterlage reingucken.
Das Lustige ist, ich hab mir das Dokument jetzt auch aufgemacht und ich glaube, es gibt kein deutscheres Dokument für den Baseball als dieses Dokument, denn auf Seite 105 in Rot, um anzuzeichnen, dass es ein neues hinzugefügtes Intervall ist, beginnt die Relegation und die geht lang.
Also. Ja, absolut. Jetzt muss ich einmal schauen. Es gibt hier 3 Spieltage innerhalb der Relegation. Am 1. Spieltag spielt der 6. der Bundesliga Süd gegen den 7. der Bundesliga Süd. Am 2. Spieltag der 7. gegen den 6. Sorry, Moment, jetzt muss ich mich kurz einmal sammeln hier. Jetzt bin ich schlecht vorbereitet.
Alles gut. Also es fängt halt damit an, dass der 6. gegen den 7. zweimal spielt, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Und dann ist ein Doubleheader von wer auch immer die 2. Bundesliga-Playoffs gewonnen hat, gegen eine der beiden erstgenannten Mannschaften. Dann ist Spiel 1, ist 2. Bundesliga Süd gegen, also Gewinner gegen 6. Bundesliga Süd und dann gegen Gewinner 2. Bundesliga Süd gegen 6. 1. Bundesliga Süd. Okay. Und dann 3. Spieltag ist Doubleheader 2x7 Innings, Nackschlagrecht im Spiel 1 bei erstgenannter Mannschaft, Heimrecht, okay. 7. 1. Bundesliga Süd, Gewinner Playoffs 2. Okay, die spielen dann nochmal gegeneinander. Okay, also alle Mannschaften spielen nochmal gegeneinander, um dann ein endgültiges Ergebnis zu finden, wer denn jetzt oben spielen darf und wer nicht.
Richtig, genau. Wichtig ist halt, innerhalb dieser Relegationsserie qualifiziert sich nur der 1. für die Bundesliga 2024. Innerhalb der Relegationsserie der 2. und 3. müssen im Folgejahr in die 2. Liga absteigen bzw. bleiben, ne? Falls es den Zweitligisten trifft.
Also nochmal zusammengefasst, wir haben halt jetzt noch die Playdowns sozusagen, wo entschieden wird, wer 6. und 7. ist. 7. steht mit Mannheim soweit fest. 6. entscheidet sich halt noch so ein bisschen, ob Hinstetten richtig Gas gibt oder nicht. Also wenn sie jetzt alles gewinnen, das heißt 2 Siege gegen Mannheim, 2 Siege gegen Stuttgart, steht Stuttgart und Mannheim unten, ansonsten Hinstetten und Mannheim. Dann spielen die beiden gegeneinander, dann spielt man gegen wer auch immer aufsteigen will. Erst Mannheim, dann Hinstetten oder Stuttgart. Und dann wird der Sieger aus diesen kleinen Mini-Gruppenphase, die bis Oktober gehen wird, wenn das alles so durchläuft. Wahrscheinlich. Steht dann fest in die 1. Bundesliga. Und das ist immer mit dem großen Aber, dass in der 2. Bundesliga-Bereich Süd jemand existiert, der aufsteigen will.
Richtig, absolut. Und sollte es keinen geben in der zweiten Liga, der den Sprung in die erste Liga möchte, wird es keine Relegationsserie geben und der siebte Platz nach Abschluss der Playdowns steigt in die zweite Liga ab.
Ja, und der steht ja schon fest, das wird Mannheim sein.
Ist das rechnerisch schon entschieden?
Ja. Nach dem letzten Mannheim hat noch 2 Spiele und ist 6 Punkte hinter Hünstetten.
Mannheim hat noch 6 Spiele vor sich, ne? Die spielen immer einen Doubleheader pro Spieltag.
Ach, die spielen
pro Spieltag. Mannheim muss noch 4-mal gegen Hünstetten und noch 2-mal gegen Stuttgart ran. Also Mannheim hat noch 6 Spiele.
Gott, haben die. Also reicht Hünstetten tatsächlich ein Sieg, egal gegen wen, dann ist Mannheim raus.
Richtig, genau. Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt, falls keiner aufsteigen will. Wenn wir in der Welt leben, wo niemand hoch will.
Richtig, aber selbst wenn Mannheim jetzt 6 Spiele gewinnt, haben sie den identischen Rekord mit Hünstetten. Und dann muss man schauen, die haben ja in der Regular Season hat Hünstetten 4-mal gegen Mannheim gewonnen, dann hätte Mannheim 4-mal gegen Hünstetten gewonnen und dann müsste man wiederum natürlich auf das Score-Verhältnis gucken im direkten Vergleich, ne? Also das ist natürlich jetzt ein Szenario, was, ja, sind wir ehrlich, sehr unwahrscheinlich ist. Also ich kann es mir schwer vorstellen, dass Mannheim jetzt plötzlich die Teams hier wegputzt. Aber rein rechnerisch sind sie, glaube ich, noch nicht ganz letzter unbedingt.
Nee, und halt auch der Vorteil von dieser doppelten Relegationsrunde, also sozusagen, falls es jemanden gibt, der aufsteigen will, liegt ja halt einfach daran, dass Mannheim da immer noch alle Kohlen aus dem Feuer holen kann, nochmal Gas geben kann und sich als Bundesliga-Dino nochmal festkeilen kann und hofft, in der nächsten Saison besser zu starten. Ja. Aber das ist halt das, so kann die Relegation passieren. Hätte zu Beginn der Saison keiner erwartet, dass Mannheim der Kandidat ist, der sehr wahrscheinlich mit einem Fuß im Grab steht, was das angeht. Was aber halt vor allen Dingen ein bisschen an Hünstetten liegt, die super stürmig, zum Namen passend, in die Saison reingestartet sind. Aber wir gehen jetzt Ende der Saison. Erstmal Dankeschön für dein Referat.
Ja.
Ich schau mal in die Klasse. Nein, alle anwesenden Säugetiere haben keine Fragen mehr. Bleibt natürlich die Frage, gibt es eine zweite Bundesliga-Mannschaft im Norden und Süden, die aufsteigen will?
Ja.
Ich weiß es nur von meiner, wir wollen nicht.
Okay.
Also ich hoffe es nicht. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht geändert. Ich gebe keine Vereinsinterne raus. Du reist ja ein bisschen mehr durchs Land, aber eher halt durch die erste Bundesliga-Bereich. Hast du Informationen von jemandem, der sagt, er wird gern aufsteigen oder jemanden auf dem Schirm?
Nee, gar nicht. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe wenig Überblick, was das Thema zweite Liga angeht. Mein Fokus liegt doch 100% auf der ersten Liga. Wäre natürlich jetzt interessant, sich jetzt mal so anzugucken, wer denn überhaupt aktuell in der zweiten Liga oben steht und wer das Potenzial hätte, spielerisch überhaupt sich zu qualifizieren. Ich habe ja hier nebenan Braunschweig sitzen, die letztes Jahr zumindest die Chance gehabt hätten, sich aber letztendlich dagegen entschieden haben. Ich weiß nicht, für den Fall der Fälle, dass sie es wieder schaffen würden, ob sie dann in die erste Liga aufsteigen wollen würden oder ob sie sich erneut für die zweite Liga entscheiden. Da habe ich leider keine Informationen drüber.
Also im Norden wäre natürlich Dortmund.
Mhm.
Die stehen mit 13 Siegen und 3 Niederlagen oben in der Bundesliga-Tabelle Nordwest. Dortmunder hatten wir auch mal ein Interview geführt. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ansonsten ist da Paderborn 2, Capitals 2, Solingen Alligators. Ich weiß nicht, ob die schon wieder den Sprung hoch wollen, wenn sie es schaffen würden.
Ja.
Dann haben wir im Nord-Nordost. Bremen, Kiel, Braunschweig. Ich glaube, da sehe ich es nicht so wirklich bei den Teams.
Ich sehe es gerade. Ja, Bremen natürlich auch ein ehemaliger Bundesligist.
Ja,
ne? Also haben auch einen schönen Ballpark. Da habe ich tatsächlich mal geamt vor einigen Jahren. Also Potenzial ist sicherlich da in Bremen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie die sich aufgestellt haben, ob das deren Ziel ist. Ist ja auch alles sehr knapp, wenn man mal hier schaut. Braunschweig ist zwar Dritter, hat einen Sieg weniger, wiederum 2 Niederlagen weniger. Also ich denke, hier im Nordosten ist schon noch rechnerisch viel möglich. Wie gesagt, ich habe keine Informationen, wer Bock hat, aufzusteigen letztendlich. Ich denke, das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis da eine Entscheidung gefallen ist. Ja, schauen wir mal, ne, was da kommt.
Süden ist, glaube ich, Gautingen ziemlich stark im Süd-Südosten, aber ob die aufsteigen wollen, auch leider keine Ahnung. Müssen wir abwarten, es ist ja immer so ein Pokern bis auf den letzten Moment, das war es ja auch dieses Jahr. Hat ja auch, ich weiß nicht mehr, wer es war im Süden, letzten Moment zurückgezogen. Ich glaube, es waren die Bad Homburg Hornets, da so in die Richtung, die letzten Moment zurückgezogen haben, doch nicht aufzusteigen. Oder war also das?
Genau, es gab ja auch eine, ja, es ist ja ganz unglücklich gelaufen im letzten Jahr, ne? Es gab ja sogar die Relegationsserie mit also zuerst weiß ich, haben in den Playoffs die Baltham Boars gegen Hünstetten gespielt, da hat sich Hünstetten durchgesetzt. Und dann gab es, glaube ich, nochmal eine Relegationsserie zwischen, muss ich mich sammeln, zwischen Baltham und zwischen Tübingen Hawks, glaube ich. Ne?
Genau, und die Hawks haben gewonnen und haben dann doch erklärt, dass sie nicht mehr erste Bundesliga spielen. Richtig. Stimmt, so ist es abgelaufen.
Und Baltham wollte dann aber wohl auch nicht mehr. Ja. Und die Ulm Falcons, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch nicht. Keine Ahnung, ob das überhaupt noch eine Option gewesen ist und so. Ja, letztendlich sind es dann halt nur 7 Teams geworden statt 8. Ne?
Ist aber mit Blick auf das, wie sich es verändert hat, wahrscheinlich ein bisschen besser. Jetzt muss nur eine Mannschaft, runter, also zwei könnten raus, aber es muss theoretisch nur eine Mannschaft absteigen, dass wir eine funktionierende Mannschaft haben. Also ich glaube, mit zwei sicheren Abstiegskandidaten und einer Relegation nach oben wäre es sehr, ich glaube, blutig geworden gegen Ende der Saison, kann ich mir das vorstellen. Aber das haben wir ja nicht, aber das Stichwort ist Ende der Saison. Und das ist meine geniale Überleitung, gemacht wie die Brücken von Saarbrücken, schön und übersichtlich. Gehen wir doch einfach mal tatsächlich zum Ende der Saison und fangen wir doch einfach an in der Wichtigkeit der Spiele für den tatsächlichen Sieger der deutschen Liga. Fangen wir mit den letzten Spielen der regulären Saison an. Jawohl. Und die sind nicht unwichtig, wir haben es ja schon gesagt, tabellentechnisch war das tatsächlich noch eine wichtige Entscheidung zwischen Doren und Berlin.
Für Doren war es tatsächlich unwichtig. Doren war bereits am Spieltag zuvor fix für die Playoffs, sind Vierter im Norden geworden. Da gab es auch nichts mehr dran zu rütteln. Für Berlin war auch klar, es geht in die Playdowns. Auch das war bereits fix. Aber für Berlin ging es darum, ob sie am Ende in der Tabelle der Regular Season auf dem 5. oder 6. Platz stehen. Und sie sind am Ende 6. geworden. Was natürlich Auswirkungen auf das Thema der Heimspiele hat. Ja, also der 5. hat in dieser Best-of-Seven-Serie, die es ja wird, natürlich entsprechend mehr Heimspiele. Das heißt, die ersten beiden Spiele werden jetzt in Köln ausgetragen, Spiel 3 und 4 in Berlin und ab Spiel 5, 6 und 7, ob es benötigt wird, auch wieder in Köln. Ja. Und da hatten die Berliner schon noch die Chance gehabt, das zu drehen. Haben sie am Ende nicht geschafft. Die Ergebnisse sind beide zugunsten von Paderborn ausgefallen. Das erste Spiel sehr, sehr eindeutig, 16-7. Das zweite Spiel dann doch deutlich knapper mit 2-0.
Ja, dann würde ich doch sagen, hüpfen wir doch einfach mal direkt in das erste Spiel rein. 16-7, erste Ergebnis, hast du schon vorweggenommen. Und dann gehen wir doch einmal ganz schnell durch, wie ist das Ganze passiert. Doren, ganz dem Namen passend, ist wild aus den Toren schwingend gekommen. 6 Runs im ersten Inning. Die Flamingos konnten aber gegen beißen und 3 Stück zurücknehmen. Dann war es ein Inning ruhig, wo man sich ein bisschen Luft holen erlaubt hat. Dann hat Doren wieder einen gezielt im 3., 2 im 4., 1 im 5. Dann hat sich Berlin gedacht, ach komm, wir spielen doch noch mal ein bisschen Baseball mit und hat auf 10-7 verkürzt. Und dann im 7. Inning hat Doren sich gedacht, ja, aller guter Dinge sind 6 und haben noch mal 6 Runs oben drauf gelegt. Zum Endstand 16-7 nach 7 Innings. Jetzt mache ich einen kurzen Blick. War das zweite Spiel auch samstags? Ja, wäre sowieso 7 Innings gewesen. Also kein Mercy Rule, aber wäre Mercy Rule nach 7 gewesen. Was überraschend ist, bei Berlin nicht gewohnten Starting Pitcher fürs erste Spiel. Und es ist wieder so ein kleines Augenschmausel für mich, so ein kleines Zwinkern, so ein kleiner Schmunzler. Der siegreiche Pitcher der Partie ist DWF underscore Vorname 1. Mit einer großartigen Leistung 4 Innings durchgepitcht, 2 Strikeouts geworfen, 4 Hits abgegeben. Wir wissen jetzt nicht, was das für ein Mann war oder wer ist denn eigentlich?
Ich habe eine Vermutung, ohne dass ich es aber weiß. Die Wild Farmers haben ziemlich kurz vor Ende nochmal einen U18-Nationalspieler vorgestellt, der auf jeden Fall auch in Köln noch eingesetzt wurde, den sie wohl aus der Domrap noch geholt haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das DWF-Vorname 1 sein könnte mit Trainings. ohne es aber zu wissen. Also,
das könnte durchaus sein, das könnte auch das passen, könnte man, dass er noch nicht angelegt ist.
Ich könnte in die Scoresheet natürlich nochmal reingucken, dann hätten wir es tatsächlich ziemlich korrekt.
Aber müssen wir ja sagen, also das D.DWF heißt natürlich Doren Wild Farmers _ Vorname 1. Vielleicht haben sie auch tatsächlich in der Domrep jemanden gefunden, der mit diesem Namen einfach perfekt zum Team passt.
Sehr gut. Warte mal, jetzt bin ich gerade schon so weit. Jetzt mache ich mal kurz das Scoresheet auf.
Ich überbricke ein bisschen und schaue mir mal an, wie viele Homeruns sind eigentlich gefallen. Ist einer auf Seiten von Doren, von Matosiewicius, und auf der Seiten von Berlin auch ebenfalls einer gefahren. Shongo Rivera, First Baseman, hat da einen rausgekloppt. Und in dem Moment habe ich dir genug Zeit gegeben, durch die Scoresheets durchzubleckern. Jawohl, so läuft
genau,
das
hier. Genau, richtig. Den Namen habe ich. Jetzt muss ich nochmal kurz gegenchecken, dass ich jetzt hier keinen Schmuh erzähle. Matosiewicius war der Erste, der Starting Pitcher. Und der Folgepitcher nennt sich Philipp Meyer. Philipp Meyer hat 4 Innings gepitcht für die Doren Wild Farmers im ersten Spiel. Und ja.
Ja.
Also, den Win eingefahren, ne? Sehe ich doch richtig, ne? Jawohl.
Ja, also muss man tatsächlich sagen, wenn sie in der Domrep einen Philipp Meyer gefunden haben, dann.
Nee, der Philipp Meyer war es nicht. Der Philipp Meyer war es nicht.
Aber nee, gut, dann herzlichen Glückwunsch an Philipp Meyer. Ist sein erster Sieg diese Saison, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass er nämlich zum ersten Mal jetzt auf dem Hügel gestanden hat in der Richtung. Sonst wäre der Name schon drin gewesen. Ja, Doren klar gezeigt, warum sie sich für die Playoffs qualifiziert haben, dass sie in den letzten Zügen super stark sind, dass sie immer diese Momente haben. David und ich nennen sie immer das kleine gallische Dorf, weil sie halt auch immer diesen Moment haben, wenn der Zaubertrank wirkt und halt auch in Bonn oder auch in Hamburg dieses Jahr die Siege streitig machen und Siege abluchsen. Und hier haben sie Berlin halt so ein bisschen, jetzt nicht überfahren sagen, aber schon nicht ziemlich blattgewalzt, vor allen Dingen erstes und letztes Inning. Hätte zusammen schon gereicht, um das Spiel zuzumachen. Pitching, Spezia angefangen mit seiner 7. Niederlage dieses Jahr, also ziemlich unglücklich der Mann. 11 Hits abgegeben, 10 Runs, davon alle 10 earned, 6 Leute gewalkt. Bei 99 Pitches 11 Hits abgegeben, ist natürlich ein bisschen schlimm, ein bisschen hart. Und Weber, der hinten rausgekommen ist, hat dann noch 6 eigene auf die Tasche draufschreiben dürfen. Ja, was willst du sagen? Da hast du halt einfach einen Doren erwischt, das richtig, richtig stark in das erste Spiel reingegangen ist. Spiel 2, aber wie du schon gesagt hast, deutlich, deutlich knapper. Mit einem 2-0 für Doren Wild Farmers, weil in dem Spiel ist gefühlt nicht wirklich viel passiert. 6 Hits für Doren, 2 Runs im zweiten Inning und da war so ein Deckel drauf. Auf der einen Seite Ochoa Diaz, der jetzt seine Season ausgeglichen hat, also Regular Season beendet mit einem 500er Pitching-Durchschnitt. Das heißt, er hat 6 Spiele gewonnen, 6 Spiele verloren.
Ja, letztes Jahr übrigens der Best Batter im Norden hat den Award gewonnen tatsächlich. Also ist ein richtig guter Pitcher. Ich finde, dieses 6-6 gibt nicht zwingend das wieder, was seine Leistung ist. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal live gesehen, also der kann schon was, definitiv. Ne? Aber es zeigt vielleicht auch so ein bisschen die Qualität der Norddivision in diesem Jahr.
Ja, oh Gott,
die sind unfassbar stark. Es gibt keinen, der sich so komplett abgehoben hat. Und es gibt auch keinen, der so völlig am Ende gelandet ist, wie es im Süden passiert ist. Alle hatten bis kurz vor Ende die Chance, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und selbst der Nordmeister wurde ganz spät erst entschieden. Also der Norden hat dies Jahr richtig, richtig viel Bock gebracht, finde ich. Super spannend. Und ja, das zeigt natürlich auch genau, es zeigen genau solche Statistiken wieder hier.
Ja, absolut. Also wir haben ja ich habe immer den Witz gemacht, dass der Norden richtig gut darin ist, die Spagats zu machen, weil die Splits sind halt die ganze Season durchgegangen. Und so will ich eigentlich eine Baseball-Saison erleben. Mit jeder kann so ein bisschen jeden schlagen. Natürlich, Bonn hat immer noch so ein bisschen dieses Gefühl, als Baseball-Identität Deutschlands seit über allem zu schweben, mit richtig guter Statistikarbeit im Hintergrund, mit richtig guter Videoanalyse, mit wirklich die Baseball in Deutschland auf einem ganz anderen Level betreiben. Aber ich habe das Gefühl, dass der Norden vor allen Dingen so Mannschaften wie Hamburg, so Mannschaften wie Doren, so Mannschaften auf Köln super schlecht reingestartet und sich dann wieder in der Mitte so ein bisschen gefangen, dass die halt tatsächlich mithalten und vor allen Dingen halt auch Bonn und Paderborn Siege abholen könnten. Das sieht man ja daran, Paderborn letztes Jahr Zweiter in ganz Deutschland, große Nordfinale, und jetzt sind sie in ihrer eigenen Division nur auf dem dritten Platz. Also der Norden ist erstarkt und es macht richtig Spaß zuzuschauen.
Ja, und da ist tatsächlich auch wieder Berlin im Spiel gewesen, denn am vorletzten Spieltag der Regular Season im Norden hätte Paderborn mit 2 Siegen in Berlin ja noch den 2. Platz erreichen können. Ne? Und haben dann tatsächlich das erste Spiel gegen die Flamingos verloren.
Ne? Ja gut, nachdem sie am Wochenende vorne dran 2 Spiele geschenkt bekommen haben.
Richtig, das ist richtig. Das stimmt, da haben sie einen Sieg geschenkt bekommen, hast recht. Ich erinnere mich.
Das hat die lange Diskussion ausgewirbelt, warum das A, niemanden auffällt und B, warum man es 2-mal macht.
Ja, das würde natürlich dann, also ich bin natürlich dabei, ne? Aber da ist natürlich dieser Fehler, ist wohl scheinbar in beiden Spielen passiert, ne? Dass da Shortstop und Catcher sind es, glaube ich, ne?
Genau.
Falsch besetzt worden. Und ja, und dann wird wohl, glaube ich, jedes Inning mit 1-0 für den Gegner gewertet. Und so kommt das 9-0 zustande.
Richtig, richtig, richtig.
Übrigens auch in dieser DVO geregelt.
ja, Unterpunkt 19, Seite 176.
Dritter ist das so?
Keine Ahnung. Ja, Berlin gegen Doren. Also Doren, 4. Platz sicher gewesen. Berlin jetzt auf dem letzten Platz der Nordstaffel.
Ja, ganz interessant auch nochmal, jetzt vielleicht nochmal abschließen. Ich habe gesehen, dass die beiden Esteban-Brüder gepitcht haben für Berlin im zweiten Spiel. Finde ich auch super interessant. Sind ja die beiden Neuzugänge, die Berlin zur Saison geholt hat. Maxence und Clément Esteban, beides Franzosen. Und einer von beiden hat auch schon öfters gepitcht. Das müsste denn der Clément Esteban gewesen sein, glaube ich.
Lass mich nachschauen, das sieht man ja mindestens mal in seiner Statistik durch. Jetzt habe ich die Scorecard schon zugemacht, da kommt der noch mit so viel hin. Also der Marcel Esteban hat 2 Niederlagen unter seinem Gürtel.
Ja.
Also jetzt die 2. Niederlage eingefangen. Jetzt müsste ich die ewige Statistik aufmachen. Aber wie gesagt, die beiden Neuzugänge, die Esteban-Brüder, hübscher Two-Punch mit demselben Namen, macht es für den Scorer immer einfach, muss nur den Vornamen wechseln. Neuzugänge, hoffentlich halten sie sich, hoffentlich entwickeln sie sich noch ein bisschen. Und dann schauen wir mal, wo sie nächstes Jahr hinkommen. Ist immer das Schade, ich beschäftige mich halt mit Berlin nicht so viel, weil David halt die ganzen Insider-Informationen aus seinem eigenen Verein immer mitbringt. Ja. Aber vielleicht haben wir ja mal irgendwann die andere Sache, dass ich irgendwann mal noch Urlaub mache und dann sitzt du mit David hier und ihr könnt dann schön über den Norden philosophieren.
Absolut.
Aber gehen wir doch für die deutsche Meisterschaft, für den Titel, für den Thron, unwichtigste Begegnung zur zweitunwichtigsten Begegnung, genau dafür, aber wahrscheinlich zu einer der richtig ersten wirklich wichtigen Begegnungen, weil wir haben lang und breit über die Playdowns im Süden gesprochen und wie es denn passiert. Und da kommen wir doch gleich zur ersten Sache und kommen wir gegen Stuttgart, gegen Mannheim. Und um nichts hinwegzunehmen, die beiden Spiele sind genauso geendet, wie man es erwartet hat.
Absolut, absolut. Ja. Ich glaube, sind auch beide per Mercy Rule beendet worden. Ich mache auch gerade nochmal den Boxscore auf. Von den
ja, also die Score sieht mal ganz stark danach aus, ja.
Ne, das erste Spiel gegen 6 Innings, das zweite gegen nur 5 Innings. Also es sind ja beide Spiele, die auf 7 Innings angesetzt wurden. Also beide Spiele wurden vorzeitig per Mercy Rule beendet. Stuttgart, das ganz klar dominierende Team hier. Schau gerade mal rein.
Ja, also deutlich, deutlich das, was wir erwartet haben. Also Spiel 1, ich gehe mal ganz kurz die Punkte durch, halt. Stuttgart von Anfang bis Ende eigentlich am Drücker. 3 Runs im ersten, einer im zweiten, drittes Inning waren beide Mannschaften ein bisschen ruhig. Dann 4 im 4. nachgelegt. Dann wird Mannheim oben 5. Inning ganz kurz mal wach, erzielt selber 2 Runs und kriegen dann nochmal einen nachgelegt und nochmal 3 im 6. hinterher. Also waren nicht.
2 Runs ist übrigens ein Home Run gewesen, nur mal so zu
Ende. Jetzt, wenn man böse wäre, und David wird mir das wieder böse auslegen, ne, könnte man was von Hühner und Körner und die Fähigkeit zu sehen auslegen. Aber Mannheim ist dieses Jahr einfach super enttäuschend. Also es ist sehr traurig für die Mannschaft, es ist sehr traurig, glaube ich, für den deutschen Rekordmeister. Also natürlich, Abstieg ist immer eine Situation, aber du willst es halt, wenn willst du es hart umkämpft machen und nicht um so eine wirklich sehr traurige Leistung in der kompletten Liga hindurchgehen. Stuttgart auf der anderen Seite spielt einen sehr guten Baseball, hat die Playoffs um Haaresbreite verpasst, hat einen Sieg gefehlt. Da war so diese Durststrecke zwischendrin, wo man, glaube ich, 9 Spieler in Folge abgegeben hat. Hat einfach, was das Genick gebrochen hat hinten raus. Ja. Aber Stuttgart super gut gespielt.
Absolut, das waren teilweise auch knappe Dinger. Ne? Ich war ja auch jetzt nochmal in Stuttgart, die beiden Spiele gegen die Regensburg Legionäre. Und das waren auch halt super spannende Spiele bis zum Ende. Ne? Also da war nicht irgendwie klar, dass jetzt Regensburg die 2 Wins holt. Absolut nicht. Nee. Und ja, am Ende hat es tatsächlich, ja, hat ein Sieg gefehlt. Und sie hatten ja auch die Chance gehabt. Sie haben ja dann, nachdem München schon durch war mit der Saison, nochmal einen Spieltag gehabt, 2 Spiele in Mainz. Und haben das erste auch gewonnen und dann das zweite, das große Finale der Regular Season, haben sie dann leider verloren und mussten dann entsprechend in die Playdowns ran.
Und MVP so ein bisschen von Spiel Nummer 1 ist eine Person, mit der du dich gut auskennst, weil du sie vor kurzem interviewt hast, glaube ich. Moritz van Bergen, 4 von 4, 2 RBIs, selber 2 Runs gemacht. Ist eine so großartige Statistik, was willst du anders haben? 4-mal am Schlag sein, 4-mal am Base kommen, 2 Leute noch mit nach Hause bringen und selber noch 2-mal Punkte erzielen. So sieht Baseball aus, so ist großartiges Hitting. Jetzt will ich kurz schauen, ob er irgendwann es geschafft hat, den Ball so weit zu hauen, um weiter als die erste Base laufen. Ja, sogar 2 Doubles und vorbei. Also großartiger Spieltag von Moritz van Bergen.
Absolut.
Willst du sagen, Stuttgart regulär stark, Stuttgart weiterhin stark und Stuttgart in Spiel 2 ebenfalls übermenschlich stark für die Mannheim Tornados. 3-13 geht das Ganze aus. Also das Bild von Spiel 1 einfach nochmal gemalt, nur jetzt mal ein Inning früher, nach dem 5. Inning trennt man sich da. Ja, wir haben Mannheim das ganze Jahr über begleitet, wir haben Stuttgart das ganze Jahr über begleitet, da müssen wir jetzt nicht noch lang drüber rumreiten. Ich glaube, Stuttgart hat am Schluss noch jeder, der spielen wollte, sozusagen reingebracht. Also die beiden Schäferbrüder durften nochmal rein, einmal Second Base gespielt, einmal Pinch-Hitter gemacht. Fink nochmal rein, Uhl nochmal rein, Van Bergen dann nochmal ausgewechselt. Ja.
Ja,
Stuttgart dieses Jahr halt einfach sehr starke Mannschaft und das musste Mannheim erneut am eigenen Leib erleben.
Ja, absolut. Wie gesagt, 2. Jahr in Folge knapp die Playoffs verpasst, was natürlich für die Reds super ärgerlich ist. Sie würden natürlich sehr gerne mal wieder in den Playoffs spielen, ganz klar. Und gerade in Bezug auf den neuen Ballpark und man merkt ja, passiert richtig was in Stuttgart, ne? Und ja, da wäre es denen eigentlich gegönnt gewesen. Ich gönne es natürlich den Disciples auch, absolut. Ja. Also nicht falsch verstehen, liebe Disciples. ihr habt alle toll gespielt und ja, so ist es halt, ne? So ist es im Sport, ne? Und ja, jetzt müssen die Reds beweisen, dass sie in den Playdowns das beste Team sind und können tatsächlich schon sehr früh auch den Klassenerhalt fix machen. In der nächsten Woche spielen meiner Meinung nach Hünstetten gegen Mannheim und die Woche drauf ist dann das erste Mal die Begegnung zwischen Stuttgart und Hünstetten. In Hünstetten müsste das sein. Genau.
Ja. So, und dann gehen wir jetzt raus aus den Playdowns. Flapsig gesagt, lassen wir die Verlierer alle hinter uns. Jetzt gehen wir ins Königsterritorium. Wir ziehen uns die Roben an, jetzt setzen wir die Kronen auf den Kopf und dann bewegen wir uns dahin, wo Helden gemacht werden. Und Spiel Nummer 1 ist ja tatsächlich, also ich bin ja immer so ein bisschen sehr unparteiisch. Aber mein großer Wunsch dieses Jahr ist, dass Hamburg ziemlich weit kommt. Einfach, dass ich die Chance habe, vielleicht Hamburg gegen Mainz zu sehen und Kubo selber pitchen zu sehen, ohne 777 Kilometer quer durchs Land reisen zu müssen. Das ist so ein bisschen, darauf gier ich so ein bisschen.
Ja.
Und Spiel Nummer 1 ging in die richtige Richtung, um das zu erzeugen. Also war absoluter Baseball-Krimi. Spannend.
Absolut.
Also, spannend bis zur letzten Sekunde mit dem beschissensten Ende für eine der beiden Mannschaften.
Ja, das ist sehr unglücklich, ne? Genau.
Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, also tatsächlich die Leute, die Baseball nur durch diesen Podcast konsumieren, erstmal Dankeschön fürs Zuhören, aber schade, schaue ich das Spiel in Demand an. Denn die Guggenberg-Legionäre und die Hamburg Steelers trennen sich 3-2 für Hamburg. Die Hanseaten im einheimischen Ballpark mit dem Überraschungssieg, kann man so ein bisschen sagen, obwohl man es eigentlich nicht sagen dürfte. Hamburg als zweitstärkste Mannschaft der Nordserie sollte natürlich eigentlich ein bisschen mehr Kielwasser von uns Experten mitbekommen haben. Aber als da Louis fertig war mit Spielen am Wochenende und ich die Tabelle und ich nachgeschaut habe und gesehen habe, dass Hamburg-Regensburg 3-2 geschlagen hat, war ich kurz überrascht, obwohl ich nicht weiß, warum, weil Hamburg dieses Jahr mega spielt. Aber das Ende ist so traurig.
Das ist natürlich super, super bitter, ne? Wenn ich sogar sehe, dass es zwei Schnelle ausgegeben hat. Also die ersten beiden Spieler hier sehe Flyout, Groundout. Das heißt also, wir haben zwei ausgehabt und ja, dann mit zwei Wide Pitches, ne? Ich hier sehe Brian Murphy mit einem Double erstmal auf zweite Base gekommen, dann per Wide Pitch auf die dritte Base. Und dann später erstmal die Bases nochmal geladen, wenn ich das richtig sehe. Per
Walk. Ja, lädst du die erster Walk, dann Intentional Walk und dann Wild Pitch auf einen 1-2-Account, auf den er nach Hause kommt. Ja. Also, wow. Tut weh. Vor allen Dingen so ein Pitcher wie Tomek, der ja eigentlich eine solide Nummer ist, wo man auch eigentlich davon ausgeht, dass er genug Nerven hat. Also, du stehst tatsächlich 2-2 und dann endet das Spiel im 9. Inning durch einen Walk-off-Wild-Pitch. Sehr antiklima, also absolut. Das ist,
ja.
Du kommst zum Ende, auch, ne? Hamburg feiert, verdient. Super tolles, spannendes Spiel, aber das ist kein Ende, was so ein Spiel irgendwie gerecht wäre, finde ich.
Definitiv nicht. Ja, und dann war tatsächlich die Serie auch schon wieder beendet und die Legionäre durften nach Spiel 1 auch schon nach Hause fahren. Denn in der Nacht hat es wohl ziemlich stark geregnet in Hamburg. Die Steelers haben auch ein Foto gepostet, wo man das Spielfeld sehen konnte, was so unter Wasser stand. Und das Spiel wurde aufgrund von Platzunbespielbarkeit abgebrochen, beziehungsweise stand gar nicht erst statt. Die Legionäre sind nach Hause gefahren. Und es wird in der nächsten Woche jetzt drei Spiele in Regensburg geben. Samstag 1, Sonntag 2. Und sollte es ein fünftes Spiel geben, dann findet das in der darauffolgenden Woche in Hamburg statt.
Ja, so kann man das ändern. Ne? Dann ist in dem Moment aber, dann macht das Wetter Hamburg tatsächlich den Vorteil der Tabellenplatzierung so ein bisschen streitig. Ich glaube, haben sie im dritten Spiel wenigstens Nachschlagerecht dann? Das ist jetzt eine super spannende Frage. Ja. Ich schau mal kurz nach. Nächste Spiele stehen ja schon fest. Lass mich schauen. Regensburg-Hamburg. Hamburg-Regensburg. Im ersten Spiel haben sie Nachschlagrecht. Also das erste Spiel zählt wie ein Heimspiel. Das Spiel am Samstag. Okay. Gut, dann finde ich es in Ordnung. Natürlich, du bist nicht in deinem Ballpark. Du kennst den Boden nicht. Vor allen Dingen Nord gegen Süd ist das ja noch mal ein bisschen schlimmer, weil du kennst den Boden ja absolut nicht. Mhm. Du kennst den Ballpark ja überhaupt nicht. Das ist das einzige Mal, wo du den Ballpark tatsächlich siehst dieses Jahr. Und aber ich gehe halt davon aus, Spiel 1 geht vielleicht an Regensburg, Spiel 2 hält Kubo, Spiel 3 kann wieder an Regensburg gehen, dann bist du in Hamburg fürs letzte Spiel. Mhm. Dann kannst du die Series zumachen. So erwarte ich es halt einfach. Also ich glaube halt, Kubo ist ein Garant dafür, für einen Sieg im zweiten Spiel, im ersten Spiel am Sonntag. Mhm. Obwohl, jetzt sind wir wieder bei Regelfragen, zählt das Spiel am Samstag als das zweite Spiel und darf ein ausländischer Pitcher pitchen? Ja, das sind jetzt Fragen. Kannst du das irgendwo nachschauen?
Ja, warte mal ganz kurz, ich will mal gucken, ob ich hier noch eine Info habe.
Ja, das sind jetzt perfekter Mann. Also für dieses chaotische Wochenende haben wir uns ja hier einen Traumgast, also Traumcoach zusammengesucht. David und ich würden jetzt hier sitzen und würden uns gegenseitig anschweigen und stammeln. Aber so kommen wir halt ein bisschen durch. Aber ja, Hamburg-Regensburg.
Ja, aber offiziell ist das Spiel 2, 3 und 4 auf jeden Fall.
Okay.
Also müsste eigentlich das erste Spiel für Kubo zur Verfügung stehen. Und entsprechend dürfte er dann auch am Folgetag in Spiel 4 wieder ran, ne?
Wow, er ist ja der Mann mit dem Eisenarm, ne? Also die Geschichten, die ich gehört habe, mit dass er sogar die Innings, wo er nicht pitcht, im Bullpen steht und pitcht. Also wenn er das schafft, und wenn er das tatsächlich kann, also wenn der Arm das mitmacht und er beide Spiele nach Hause holt, dann bin ich dafür, dass sofort sein Jersey retired wird. Also das ist instant vorbei, gleich weg. Kubo kommt nach Hause, Jersey ausgezogen, aufgehangen, bis hier hast du ein Astra, geht auf den Verein.
Absolut. Nee, da haben die Steelers echt einen guten Griff gemacht, muss man einfach erwähnen. Ne? Also definitiv, ich meine, die Steelers haben wirklich gute Verpflichtungen gehabt dieses Jahr, sind wirklich Top-Spieler bei gewesen. Ich glaube, Pablo González hat sich ja verletzt. Ich glaube, der ist mittlerweile ganz ausgefallen, aber auch eine super Saison gehabt bis zu dem Zeitpunkt. Aber Kubo definitiv. Austin Hassani kam ja, glaube ich, aus Stuttgart, ne? Ich nicht ganz falsch liege. Auch eine super Saison, ist ja auch einmal zum Spiel der Woche ausgezeichnet worden zwischenzeitlich. Also Hamburg ist echt top aufgestellt. Auch Simon Bäumer hat eine super Saison, muss man auch mal erwähnen. Steht ja auch viel auf dem Mount. Also Hamburg ist wirklich top und ja, das Potenzial ist da, definitiv. Ne?
Ja, absolut. Also mein Traum wäre immer noch Hamburg gegen Mainz dieses Jahr. Ich schaff's während der laufenden Saison so selten zu reisen, wegen einer Verpflichtung mit meinem eigenen Verein. Deswegen hoffen wir einfach mal, vielleicht werden meine Wünsche ja wahr, aber das wissen wir erst nächstes Wochenende. Aber machen wir mit dem weiter, was wir schon wissen, denn wir sind ja Berichterstatter und unser Bildungsauftrag führt uns jetzt zum Spiel des Gesetzten. Also eine Mannschaft war für mich eigentlich gesetzt in den Playoffs und eine andere Mannschaft freut mich, da drin zu sehen. Wir haben jetzt sehr viel Stuttgart-Tränen nachgeweint, dass sie es nicht geschafft haben. Bejubeln wir doch jetzt einfach die München Hard Disciples und bejubeln kann man tatsächlich das erste Spiel der Münchner. Denn man trifft auf die Bonn Capitals, fahrt zum deutschen Meister, steht bei denen in der Rheinaue. Und zeigt erstmal, Ladies and Gentlemen, der Süden ist da und wir sind hier, um Baseball zu spielen. Und gibt sich mit dem deutschen Meister einen offenen Bärnackel-Boxkampf in der Rheinaue, wie wir es lange keinen mehr gesehen haben, und gewinnt das erste Spiel mit 13-9.
Absolut, ein ganz wildes Spiel. Also, was auch das Besondere an diesem Spiel ist, schau dir mal das Duell der Starting-Pitcher an. Titus von Kapf. Letztes Jahr noch ein Disciple gewesen gegen Nick Micheli oder Micheli. Letztes Jahr noch ein Bonn Capital gewesen. Ja. Ist ja wohl mega, oder? Also, was für ein Pitcher-Duell. Ja, und ja, wenn man sich natürlich den Boxscore anguckt, also ein ganz, ganz wildes Spiel. Bonn sehr früh mit 3-0 in Führung gegangen und dann das dritte Inning. München Disciples holen 6 Runs gegen die Bonn Capitals. Wow, was ist da passiert?
Was passiert? So ein bisschen, Van Kapf ist ein bisschen auseinandergefallen, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt. Nachdem man ein schnelles Flyout bekommen hat, ist dann Patrick Music auf erste Base gekommen, dann Simon Lechner on Base gekommen, dann wird gewalkt und dann ist in die Bases loaded, dann walkt Callum Murphy, bringt einen Punkt rein, dann haut Rosenthal ein Double, bringt 2 Punkte rein. Dann fiel das Choice für den nächsten Punkt und so geht's weiter und so weiter. Du hast halt diesen Moment wieder, wenn du in die Zukunft blicken kannst, sagst du dir als Coach, okay, nach 2 Innings ziehe ich meinen Starter, weil er jetzt zusammenbricht. Mhm. Aber das erwartest du nicht. Vor allen Dingen von Titus erwartet man das nicht. Also der ist ebenfalls ein Garant-Pitcher eigentlich, eine solide Bank. Und dass er halt so ein schlechtes Inning erwischt hat und auf der anderen Seite München halt genau in diesem schlechten Inning auftritt und ihm keine Sekunde Luft lässt, das ist wieder Baseball, ne? Also ein Inning vorne dran, du lässt deine Gegner zu null aussehen, sammelst bis dahin auch durch 2 oder 3 Strikeouts schon in der ganzen Sache, lässt du tatsächlich nicht so gut aussehen. Dann bricht halt so ein Inning alles in dir zusammen und aus dem 100. wird ein 1000. Ja, und so kommen 6 Runs zusammen.
Ja. Man merkt natürlich auch, dass die Capitals gerade ein bisschen Probleme im Bereich Pitching-Staff haben. Es sind ja doch viele Namen mittlerweile, die aktuell nicht einsetzbar sind oder beziehungsweise die Capitals auch verlassen haben. Koch ist verletzt und das schon relativ lange. Und ich glaube, wenn ich die Texte immer so lese, kann man erwarten, dass es vielleicht auch ein Weilchen dauern wird, bis er wieder fit ist. Ja, Zach Dodson, das ist zwar jetzt eher Spiel 2, aber auch der ist natürlich raus, hat sich schwer am Fuß verletzt, wird diese Saison nicht mehr einsetzen. Dovidas Navarauskas hat die Capitals verlassen, ist in die USA gegangen. Sammy Steigert ist nach Tschechien gegangen. Also da ist eine Menge passiert, ne? Ja. Und was das Thema Pitching angeht. Und tatsächlich ist es für Spiel 1 ist es ganz oft, dass man jetzt Titus von Kapf und Jani Orfanides liest als Pitcher. Also die sind die beiden, die Spiel 1 eigentlich die meiste Einsatzzeit bekommen.
Ja. Und Spiel 1 in den Geschichtsbüchern, 13-9 für die München Hard Disciples. Solider Sieg für die Münchner. Wir hatten ja tatsächlich hier im Podcast sie als letzten Gast der ersten Bundesliga dieses Jahr zum ersten Mal ein Interview gehabt und abschließend und ein super solider, sympathischer Verein, dem wir alles Gute wünschen. Und mit allen guten Wünschen sind sie aus Spiel 1 raus und sind wie so das Gefühl, du gehst warm duschen im Winter und steigst aus der Dusche und hast vergessen, das Fenster zuzumachen. Also nach einem wunderschönen, warm duschenden Tag fühlst du dich mit wunderbaren Glückshormonen, gehst du raus und dann kommt die kalte Realität und tritt dir mit Anlauf ins Gesicht. Bonn hat sich ein bisschen revanchiert in Spiel 2 und hat aus dem 13-9 ein 2-11 gemacht und hat sich gedacht, okay, München, ist gut. Ja, Spiel 2, jetzt setzt ihr euch mal auf die Bank und Murat und Brenk zeigen euch jetzt mal so ein bisschen, wie Pitching tatsächlich funktioniert und zusammen 12 Strikeouts gesammelt. Mhm. 135 Pitches hat man zu zweit geworfen. Mhm. Vor allen Dingen Murata natürlich. Ja, 7 Innings durchgeworfen, 9 Strikeouts geworfen. Und das ist jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich meiner Meinung nach in der Bundesliga wichtigsten Pitching-Statistik, nur einen einzigen Walk. Weil du verlierst, ich habe das Gefühl, in der Bundesliga verlieren die Leute die Spiele immer durch Walks. Also super solide gepitcht hier an der Stelle, wie man es von ihm erwartet hat. Und Bonn-Offensive war im Spiel 1 ja auch existent, hat ja nicht geschlafen, hat einfach nur zu wenig gehauen. Und jetzt mit 11 Runs in Spiel 2 hat man jetzt insgesamt an beiden Tagen 20 Runs erzielt, was abartig viel ist.
Ja. Was man ziemlich deutlich sieht, wenn man sich das nochmal anschaut hier, der eigentliche Starting-Pitcher für Spiel 2 ist ja bei den Disciples Steven Norell, der US-Amerikaner, der nicht gespielt hat. Ich weiß den Grund leider nicht, ob er verletzt ist oder warum auch immer.
Ich glaube, er war verletzt. War das nicht eine News vor dem Wochenende, dass er nicht mitfahren kann, weil er verletzt ist?
Die ist mir wohl durchgerutscht. Aber man sieht hier, dass die Disciples in dem Spiel 5 Pitcher eingesetzt haben. Das ist natürlich schon ordentlich, ne?
Es ist schon wieder jeder, der einen Ball gerade auswerfen kann, darf auf den Mount. So sieht das halt wieder aus. Wir werfen mit allem, was wir haben, mit der Kitchen Sink, alles, was geht drauf.
Und das in 8 Innings nur, ne? Ja. Also im 9. Inning gab es ja gar keine Offensive mehr der Capitals. Also in 8 Innings 5 Pitcher ist schon echt. Also es zeigt natürlich auch am Ende das Ergebnis, ne? Also da waren die Capitals natürlich total überlegen. Und das sieht man auch hier im Boxscore. Wenn man sich die Innings anschaut, also bis auf das zweite Inning ging es ja richtig gut los. Drei Runs im ersten Inning, 3 Runs im dritten Inning, 1 Run im vierten, 2 im fünften, 2 im sechsten. Und naja, da war schon klar, okay, das Spiel ist gelaufen.
Ja, komplett. Also das war ein Bonner Offensiv-Meisterwerk, wie man es eigentlich so ein bisschen vom deutschen Meister erwartet hat. Noch eine Home Run von Joyce, dem Right Fielder hinterher. Und Pitching-Staff, du hast schon angesprochen, 5 Pitcher haben sie gebraucht, die Bonn nicht klein halten konnten. Aber wenn das so weitergeht, ich glaube, kann man auf Seiten von München damit leben. Wenn man nächstes Mal nochmal splittet und dann wieder Spiel 1 hat, dann kann man es vielleicht forcen und mit einer guten Offensive durchgehen. Muss man abwarten, aber für mich Bonn eigentlich der Favorit, auch wenn der Pitching-Staff ein bisschen shaky ist, diese Postseason.
Ja, definitiv. Absolut.
Und dann kommen wir zum Topspiel, kann man so ein bisschen sagen. Von der Überraschungsmannschaft im Süden gegen den überraschungsdritten Platz im Norden. So ein kleines bisschen treffen. Gehen wir Mainz gegen Paderborn.
Für mich auch ein Duell absolut auf Augenhöhe, muss man wirklich sagen. Also die Mainzer Athletics sind super stark diese Saison, zumindest meine Wahrnehmung, und haben wirklich großes Potenzial. Wir hatten ja auch in London drüber gesprochen, also ich sehe die Mainz auch definitiv als ein ziemlich starkes Team im Rennen um den Titel. Aber auch die Untouchables, letztes Jahr nicht ohne Grund Vizemeister geworden, haben eine starke Truppe, haben vor allem ganz wichtig eine Truppe, die sich nahezu nicht verändert hat zum letzten Jahr, also wenig Veränderungen im Kader. Und dementsprechend auch absolut ein Team, was man in den Playoffs eigentlich ziemlich weit sehen dürfte.
Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die wir dieses Jahr gar nicht so oft sagen konnten. Der Running Gag eigentlich dieses Podcasts. Und jetzt können wir es mal sagen. Spieler der Woche Max Bolt hat endlich mal wieder Home Runs gehauen. Jawohl. Mainz, wir haben es, ich glaube, Mitte des Jahres habe ich mir von Dave Schellen eingefangen, weil ich gesagt habe, Mainz hat so ein bisschen den Spielplan umgestellt. Die letzten Jahre hatte ich das Gefühl, Mainz hat sehr aggressiven American Baseball mit wir hacken auf die Bälle und gucken halt, dass sie rauskommen, gespielt. Und dieses Jahr ist es ja tatsächlich nicht so. Also wenn man sich ich habe Mitte des Jahres und glaube ich nach drei Viertel der Saison habe ich mir die Statistiken angeschaut, da war Mainz jetzt bei den Power-Statistiken nicht so dominant wie eine Mannschaft, die man der Stelle halt eigentlich erwartet hätte. Setzen okay. ein bisschen mehr auf Smallball-Baseball, setzen ein bisschen mehr auf die Fehler der Gegner und nicht mehr so auf pure Übermacht, pures Home-Run-Geballere. Aber dann hast du Spiel Nummer 1 mit Monsignor Bolt, diesmal als Catcher, nicht als First Baseman. Also, was der Mann in seinem Alter in seiner 20. Bundesliga-Saison für die Mainz Athletics auch abliefert, in dem Alter noch hinter der Platte zu sitzen und dann auch offensiv so abzuliefern, ist halt absoluter Wahnsinn. Also 3-for-3 mit 2 Home Runs, 5 RBIs und selber noch 3 Runs gemacht. Also da gibt's keine Diskussion drüber, wessen Nummer irgendwann mal retired in Mainz hängen muss.
Ey, absolut nicht. Also das muss man sich mal überlegen. 20 Jahre in der ersten Baseball-Bundesliga, ich meine, er spielt länger in der Liga, als manche Spieler alt sind, ne?
Ja,
also, das ist echt verrückt, oder? Also Wahnsinn. Ja, ist absolut beeindruckend, definitiv. Ja, und zu Recht auch dann den Spieler der Woche Titel erhalten, bei der Leistung, die er da gebracht hat in dem Spiel. Und ja, also doch ein ziemlich eindeutiges Spiel, wenn man mal so schaut. Ne? Vor allem das sechste Inning war nochmal sehr prägend am Ende mit 6 Runs für die Athletics.
Ja, also ging gut für die Athletics los. Einen Run haben sie im ersten Inning erzielt. Dann konnte Paderborn aber im zweiten antworten und mit 2-1 in Führung gehen. Was Mainz aber gleich beantwortet hat zum 2-2, dann nochmal eins draufgelegt hat zu 3-2. Dann hat man es verdoppelt mit 3 Runs im fünften Inning. Und dann, wie du schon gesagt hast, 6 Runs im sechsten Inning zum 12-2 Endstand. Des Ganzen hat das Spiel dann halt für sich entscheiden können, hat eine Mercy Rule forcen können im Spiel 1 der Playoffs. Und ich glaube halt, so wollte Mainz auch reinstarten nach der enttäuschenden Saison für den Verein letztes Jahr. Mhm. Erstärkt reingekommen, super guten Baseball gespielt dieses Jahr und vor allen Dingen jetzt auf dem Rücken vom Mainzer Goat, vom Monsignor Max Bolt. Auch, dass du es jetzt vorstellst, ne, 20 Jahre bei Mainz, 20 Jahre erste Bundesliga und dann catchst du noch so ein Spiel durch. Also, meine Knie sind jetzt mit 33 schon so kaputt, wenn ich mir nur vorstelle, dass ich ein Inning catchen müsste, fangen die schon an zu schreien. Und ich habe keine so harte Sportkarriere hinter mir, vor allen Dingen primär First Base, wo, wenn du sowieso unter auch musst. Also wahnsinnige Leistung hier vor allen Dingen von ihm im Spiel.
Ja, absolut großen Respekt. Also grundsätzlich mehr Respekt vor allen Spielern, die in der ersten Bundesliga spielen, die da an einem Wochenende 2x9 Innings spielen, die dann diese Auswärtsfahrten auf sich nehmen. Absolut. Also das ist sehr zeit- und kräfteintensiv und das muss man auch mal erwähnen, ne? Definitiv. Was das jetzt auch gerade in den Playoffs für weite Auswärtsfahrten sind, wie viele Stunden die auf der Autobahn verbringen, um zum Spiel zu kommen. Großen Respekt dafür.
Ja, vor allen Jungs. Und Dankeschön, dass ihr uns so schöne Baseballspiele gibt. Ja, also wir würden hier nicht sitzen und über den Sport reden, wenn ihr nicht so schön Baseball spielen würdet. Und dann kommen wir zu Spiel Nummer 2. Und das war eigentlich Spiel Nummer 1 nur umgekehrt. Denn Paderborn liegt im dritten Inning 3-0 hinten und entscheidet sich im dritten Inning 5 Runs reinzubringen, setzt nochmal 2 im vierten Inning nach und legt nochmal 4 im siebten und nochmal 2 im neunten zu 13-3. Keine Mercy Rule, obwohl es genug Punkte gibt, aber wir waren ja schon im neunten Inning. Was ist denn da passiert? Ist ja die Frage. Also Schnorbach gestartet, der eigentlich ein super solider junger Pitcher ist. Hat aber dann halt nach dem dritten Inning rausgegangen, nachdem er halt die 5 Runs kassiert hat. Und dann Stöckling und Clifton hinten dran konnten halt dann ein bisschen Schadensbegrenzung noch machen, aber das Ganze nicht zuhalten. Aber halt, da siehst du wieder Spiel Nummer 2. Du kriegst deinen Wunschstarter auf der Seite von Paderborn auf dem Mount. Und Pascal, oh Gott, wie spricht man den Namen aus?
Die Pascale. Die Pascal würde ich ihn aussprechen.
Ja, wir brauchen phonetische Namen das nächste Mal. Für erste und zweite Bundesliga, bitte. genau, Quinn Di Pascale, 6 Innings gepitcht, 6 Hits zugelassen, 3 Runs kassiert, davon nur ein einziger earned, muss man hier erwähnen, 4 Walks und 4 Strikeouts. Einfach Arbeitstier. Also jetzt nicht Kubo-mäßig 150 Pitches, nicht Zachary Dodson, 13 Strikeouts, aber halt einfach ein solides Arbeitstier. 114 Pitches, 6 Innings durch, die super starke Mainzer Offensive klein gehalten. Und dann Göbert und Buchwald hinten raus machen den Sack zu, legen den Deckel drauf und man fährt gemütlich in den Sonnenuntergang.
Ja, ja. Also es ist witzig, dass du es ansprichst. Ja, die haben keinen Kubo, aber ich finde, die Jus, die funktionieren immer als Gesamtteam extrem gut.
Ja, ja.
Das immer schon und man sieht es ja auch an den Ergebnissen. Also die Jus sind als Gesamtteam mega stark, auch wenn da vielleicht nicht einzelne Spieler so intensiv rausstechen. Vielleicht ist, so ein bisschen ist das auch genau deren Vorteil, dass es nicht der Fall ist, sondern dass das gesamte Team einfach ein extrem gutes Level hat und gemeinschaftlich funktionieren da einfach die Abläufe richtig gut, ne?
Ja, das ist so ein bisschen auch der Tampa Bay-Effekt, wenn man es jetzt kurz auf Amerika setzt, weil wenn du jetzt an Tampa Bay Rays denkst, die seit Jahren super guten Baseball spielen und Jahren um die World Series mitspielen, aber wenn ich dir jetzt sage, nenn mir drei Starter der Tampa Bay Rays, kannst du keinen nennen, aber bei den Angels hast du Mike Trout und einen Shohei Ohtani sitzen und schaffen halt nichts, wo diese Hinsicht, wenn du eine funktionierende Mannschaft hast, die, jetzt müssen wir es wieder als Parallelen zur deutschen Fußballnationalmannschaft sehen, die wie eine Maschine funktioniert, dann kannst du auch im Baseball guten Erfolg erzielen. Also vor allen Dingen, wenn du es halt schaffst, von 1 bis 9 Leute zu haben, die on base kommen, wenn du es schaffst, Multitalente zu haben, die alle Positionen ausfüllen können und wenn du es vor allen Dingen schaffst, Leute zu haben, die in schwierigen Situationen auf dem Mount die Nerven behalten. Und da ist ein Vorteil, was du vorhin erwähnt hast, Marcel, wenn du zusammenbleibst als Team.
Ja.
Dann ist da eine Chemie, dann funktionierst du halt einfach besser. Du vertraust dem Mann einfach ein bisschen mehr, auch als Pitcher vor allen Dingen. Wenn du weißt, die Leute, die hinter dir stehen, machen die Plays und reißen sich für dich hundertprozentig den Arsch auf, dann hast du auch mal kein Problem, für Contact zu pitchen. Ja. Und bei einem 2-2-Account den Ball halt doch ein bisschen mehr in die Zone reinzubringen und zu hoffen, dass, wenn es Kontakt gibt, dass die Defense da steht. Da hast du ein bisschen mehr Vertrauen in dein Team. Aber das ist eine sehr schöne Sache, die wir da sehen, und ist vor allen Dingen ein schöner Split, den der Norden hier mitgebracht hat.
Absolut, absolut. Ja, drei Serien sind durch, ne? Und ja, man sieht, es gibt noch keinen klaren Favoriten für die Playoffs. Alles ist offen. Ich freue mich schon aufs nächste Wochenende. Dann steigt ja auch die vierte noch offene Serie ein zwischen Heidenheim und den Doren Wild Farmers. Da geht es dann auch los. Die ersten Spiele in Heidenheim. Und ja, bleibt spannend auf jeden Fall.
Ja, gehen wir doch ein bisschen durch. Fangen wir doch so ein bisschen bei den Spielen an im Norden, wo es jetzt um den tatsächlichen Relegationsplatz geht, denn Köln trifft auf Berlin. Haben wir im Vorfeld schon sehr viel dazu gesagt. Köln, ich will jetzt nicht sagen, dieses Jahr so ein bisschen unterm Radar geflogen, aber sehr schwach angefangen, sich dann in der Mitte der Saison wieder gefunden, immer mal wieder da Splits geschaffen und halt jetzt vor allen Dingen durch Fehler von Berlin, muss man es halt einfach sagen, durch diese dämliche Sache mit der 9-0-Niederlage, ein Spiel, das du eigentlich gewonnen hast, weil du dein Lineup nicht richtig aufstellst, und dann das letzte Wochenende, jetzt vor Berlin mit einer besseren Ausgangslage, aber ich glaube halt auch ganz knapp mit einem oder zwei Siegen nur mehr, mit einem einzigen Sieg nur mehr.
Ja, das habe ich vorher nochmal recherchiert, aber nicht zu Ende. Tatsächlich hätte jetzt Berlin ein Spiel gewonnen in Doren, dann wären die ja, wenn ich richtig schaue, hätten einen identischen Rekord gehabt und die haben sich in der Regular Season auch hatten einen Split gehabt. Also jeder hat drei Siege geholt in der Regular Season und jetzt müsste man wirklich anfangen und müsste mal die Runs zählen, wer am Ende wirklich das bessere Run-Verhältnis im direkten Vergleich hat. Also ich wüsste gar nicht, ob ein Sieg gereicht hätte für Berlin oder ob sie zwei gebraucht hätten am vergangenen Wochenende.
Ja, aber vor allen Dingen der eine Sieg, den man verschenkt hat, hätte natürlich ja gereicht, dass man natürlich ein bisschen höher steht. Aber wir sind im direkten Vergleich. Wir sind jetzt tatsächlich in die Relegationsplatzspiel. Sie haben ganzes Jahr über gesplittet, wie du gesagt hast. Berlin gegen Köln. Mhm. Wer muss in die Relegation, entscheidet sich dieses Wochenende. Und entscheidet sich noch nicht dieses Wochenende, aber okay, wir sehen schon gute Schritte dahin.
Nee, ist eine Best-of-Seven-Serie, genau, tatsächlich im Norden. Ich glaube, die spielen jetzt nächstes Wochenende die ersten beiden Spiele in Köln. Dann müsste, glaube ich, ein Wochenende Pause sein. Dann gibt es zwei Spiele in Berlin und das darauf folgende Wochenende ist dann das finale Wochenende mit drei oder bis zu drei Spielen wieder in Köln.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich eine komplette Best-of-Seven-Series. Nice. Ja. Das sieht man, das ist das Schöne am Baseball, dass du diese Best-of-Series hast. Es ist immer, das hebt die Spannung immer wieder, vor allen Dingen, wenn man halt hin und her splittet. Also da sind wir die ersten Dinge. Meine Sympathien sind natürlich ein bisschen bei Berlin wegen David, weil ich im Norden ja keine Pferdchen drin habe. Mhm. Aber Köln ist eine Mannschaft, hat man auch tolles Interview gehabt, hat man auch ganz viel Liebe für. Also ich würde es beiden Mannschaften geben, aber die Frage ist ja immer noch, gibt es jemanden, der aufsteigen will und kann der eine erste Bundesliga-Mannschaft auch schlagen? Mhm. Das sieht sich ja die Zeit danach. Also Köln, Berlin die ersten Sachen und dann geht es weiter in den Playdowns im Süden. Mannheim trifft auf Hünstetten. Mhm. Wir haben gesagt, Mannheim, wenn, dann ist jetzt die Zeit gekommen zu kämpfen. Also wenn es da irgendwo noch einen Spirit gibt, wenn es da irgendwo noch Geister gibt, die man anrufen kann, wenn es da irgendwie tatsächlich noch etwas gibt, das diese Mannschaft motivieren kann, dann muss man es jetzt aus dem Keller holen und jeden über den Kopf ziehen. Ansonsten sieht das halt ziemlich dunkel aus. Und auf der anderen Seite, Hünstetten hat so eine starke Saison gespielt als Aufsteiger. Mhm. Als Saluja-Spieler, also als Saluja-Mitglied weiß ich, wie schwer es ist, Bundesliga zu spielen. Erste Bundesliga zur zweiten Bundesliga ist nochmal ein komplett anderes Niveau. Ja. Und so wie Hünstetten aufgetreten ist, so wie Hünstetten die ersten Spiele gespielt hat, die ganze Saison, sie haben es meiner Meinung nach einfach verdient, noch eine Season erste Bundesliga zu spielen.
Absolut, die haben auch gegen große Teams in der ersten Liga gewonnen, haben Sieg gegen Legionäre Regensburg geholt, haben 2 Siege gegen München Disciples geholt. Also Hünstetten hat wirklich für ihre erste Saison in der ersten Liga ein geiles Jahr hingelegt. Sind gut organisiert, muss man wirklich sagen. Und ja, prinzipiell gönne ich es denen auf jeden Fall auch eine weitere Saison in der ersten Liga zu verbringen. Absolut.
Genau, und dann kommen wir zu den Spielen. Samstag geht dann Hamburg gegen Regensburg los, wie wir vorhin fachmännisch eruiert haben. Es ist tatsächlich Spiel Nummer 2, das heißt, Kubo darf pitchen. Dann das Spiel, auf das wir, glaube ich, alle uns freuen. Also Samstag ist tatsächlich bei mir nichts. Ich glaube, das Spiel schaue ich mir im Livestream an. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Mhm. Vor allen Dingen der Vorteil, natürlich der Nachteil für Hamburg, es ist jetzt in Regensburg, der Vorteil für Baseball Deutschland, es ist bei Legionäre TV, der wahrscheinlich großartigsten Livestream, den wir im ganzen Republik haben. Also wer das Wochenende nicht viel vorhat, kann hier wirklich 3 großartige Baseballspiele bei Legionäre TV sehen. Und das sollte man einfach machen. Samstag 14 Uhr das erste Ding und dann Sonntag die nächsten beiden Spiele. Und ich bin mal so ein bisschen optimistisch. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Hamburg Spiel 2 vielleicht mit Kubo holt. Also, weil er ist halt einfach ein Ausnahmetalent-Pitcher. Ich kann mir jetzt keinen dominanteren Pitcher, was den Arm angeht und was die Ausdauer angeht, vorstellen.
Ja, wobei die Legionäre haben sich ja auch noch mal kürzlich verstärkt mit einem Pitcher mit Holloway.
Stimmt,
der Meyer League geholt, ne? Ja. Und der war verletzt letztes Wochenende. Er ist zwar mitgereist, aber er hat nicht gespielt. Ich glaube, er hat Schulterprobleme gehabt. Und wenn er fit ist nächstes Wochenende, also der ist nicht zu unterschätzen, denke ich. Ne?
Also vor allen Dingen, wenn er auf den Mount kommt für den Samstagspiel, sehen wir da wirklich ein richtig tolles Pitcher-Duell. Also schreibt es euch alle in den Kalender. Samstag, 29. Juli, 14 Uhr, Legionäre TV. Einschalten und sagt Ball bietet Baseball, schickt euch in den Chat. Das freut unsere Freunde von Legionäre TV bestimmt. Hamburg gegen Regensburg, also vielleicht nicht die Top-Begegnung allgemein, aber für mich in meinem Herzen die Top-Begegnung. Also da fieber ich wirklich mit. Ich habe kein Eisen im Feuer, aber für Hamburg schlägt ein bisschen mein Herz. So, Köln-Berlin hatten wir. Dann geht's mit Bonn gegen München weiter. Da ist Samstag 16 Uhr der Startschuss bei den H-Disciples. Und Sonntag gedreht, also nicht gedreht, sonntags ebenfalls, dann um 13 Uhr geht es weiter mit den beiden Mannschaften. Mhm. Und Sonntag 16.30 Uhr dann Spiel Nummer 5. Mhm. Das ist offen. Also ich sehe da Bonn natürlich als stärkere Mannschaft, aber du hast schon den bisschen shaky Pitching-Staff angesprochen. Ja. Der wird vor allen Dingen bei so einem 3-Spiele-Wochenende für beide Mannschaften shaky. Da entscheidet sich vielleicht halt tatsächlich, wenn ein Starting-Pitcher, wenn Titus van Kapp einen guten Tag erwischt hat, dann hält er so ein Spiel auch mal stand und dann sieht es ein bisschen anders aus. Ja.
Frage ist, ob Norell wieder fit ist. Ist sicherlich eine wichtige Frage für die Disciples. Ich denke, mit ihrem Starter für Spiel 3 mit Nick Micheli sind sie gut aufgestellt. Spannend auf jeden Fall.
Und dann kommen wir zur ungleichsten Begegnung. Da kommen wir jetzt zu David gegen Goliath. Wir kommen zu Heidenheim gegen Doren. Also wenn man Geld drauf wetten würde, ich glaube, die sichere Wette ist da, alles auf Heidenheim zu setzen. Also wenn es eine Mannschaft gibt, die tatsächlich jetzt Doren aus dem Leben holt und vor allen Dingen das Wochenende durchsweepen kann, dann denke ich, ist es tatsächlich Heidenheim. Aber wir haben es vorhin schon mal gesagt, wir sagen es das ganze Jahr über, Doren ist die Mannschaft, die den Großen immer mal wieder so einen Stich verpasst. Wie siehst du diese Begegnung?
Ja, absolut. Ich meine, es gibt schon einen Grund, warum Doren in der ersten Baseball-Bundesliga spielt und das seit vielen Jahren. Ne? Ich meine, die Jungs können Baseball spielen, definitiv. Und es ist sicherlich tagesformabhängig. Und klar ist Heidenheim der absolute Favorit. Die haben eine unfassbar starke Saison im Süden gespielt, waren ja auch schon sehr frühzeitig, ja, nahezu klarer Südmeister. Das war ja früh abzusehen und haben, glaube ich, auch nur 2 Siege gegen die Mainz Athletics abgegeben. Ansonsten haben sie alles gewonnen in der Regular Season. Und ja, klarer Favorit sind die Heideköpfe. Aber wie bereits erwähnt, ich meine, Doren hat seine Daseinsberechtigung in der ersten Liga. Die können Baseball spielen und why not?
Ja, also wenn man anfängt, die Playoffs, und wenn man seinen Cinderella-Story-Meistertitel-Run startet, dann jetzt gegen Heidenheim bitte. Also wenn, dann macht man den richtig schweren Weg. Man gibt keine leichten Schritte. Man geht gleich in die Vollen und marschiert über den Süden drüber. Wenn man es macht, dann macht man es richtig. Aber natürlich, also wenn man Geld drauf wetten würde, würde ich auf Heidenheim setzen. Und nebenbei noch $1 auf Doren, einfach nur um die Chance, um die Quote mitzunehmen. Und dann kommen wir zum letzten Begegnungen. Was haben wir vergessen? Genau, Mainz gegen Paderborn steht Jawohl. Noch aus, die nächsten genau. Spiele. Und da ist halt tatsächlich, da sehe ich, das schon gesagt, es ist ein Match auf Augenhöhe. Das kann in beide Richtungen gehen. Mainz ist eine super starke Mannschaft. Mhm. Wenn die wieder so ein Max-Bolt-Sonderwochenende rausholen, wenn der wieder so einen Playoff-Schalter umgelegt hat, dann sieht das von seiner Leistung vielleicht ähnlich aus. Auf der anderen Seite, Paderborn ist eine Maschine. Die funktionieren zusammen. Da ist ein Vertrauen da. Das Team hat sich kaum verändert. Wird schön. Also wird ein schönes Baseball-Wochenende.
Absolut, absolut. Ich werde wahrscheinlich selbst vor Ort sein am Sonntag, so ist zumindest der aktuelle Plan. 13 Uhr geht es ja am Sonntag los. Es wird definitiv einen Sonntag geben, das freut mich sehr. denn am Sonntag hätte es nicht geklappt bei mir zeitlich. Und ja, ich freue mich auf ein spannendes Spiel und vielleicht gibt es ja auch ein Game 5. Also es wäre auf jeden Fall eine coole Nummer, definitiv.
Absolut. Und wir hoffen halt, dass wirklich die Series lange gehen, dass wir viel Baseball sehen. Und dass der Süden und der Norden sich von ihrer besten Qualität zeigen. Und bis jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, hat es halt wirklich danach ausgesehen.
Ja, genau richtig. Vielleicht noch mal ein ganz wichtiger Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Denn für die Teams, die in der nächsten Woche in den Playoffs ausscheiden, ist die Saison noch nicht zu Ende. Denn es gibt ja dieses Jahr erstmalig den Deutschlandpokal in der ersten Baseball-Bundesliga. Ist, glaube ich, das erstmalig 2020 geplant gewesen, ist dann durch diese ganze Pandemiephase ausgefallen und soll in diesem Jahr erstmalig durchgeführt werden. Und alle Teams, die in den Playoffs ausscheiden, qualifizieren sich direkt für den Deutschlandpokal und treten da erneut an. Es wird am Ende auch ein Finale geben, ja, wo dann der sich in dem Verlauf des Pokals für das Finale qualifiziert hat, spielt dagegen den Vizemeister, also der sozusagen das Finale im Deutschen Meisterschaft verloren hat nochmal. Und der Gewinner im Deutschlandpokal erhält den 2. Startplatz für den europäischen Wettbewerb.
Ja, der Baseball-Europacup. Nicht mehr der Zweitplatzierte, tatsächlich Vizemeister wird nicht mehr, der muss sich tatsächlich sein Recht noch annehmen. Also für mich ist das ein großartiges System. Mein zweites Sportsherz schlägt im E-Sport. Deswegen kenne ich Double Elimination Tournaments zu gut und bin ein großer Fan von sowas, weil du kannst halt da tatsächlich großartige Geschichten schreiben und von sowas lebt Sport. Sport lebt von Comeback-Stories. Sport lebt jetzt davon, dass Doren in der ersten Runde ausscheidet und sich dann quer durch die ganzen Loser-Brackets wieder nach oben kämpft und dann im Finale des Deutschlandpokals wieder auf die Heidenheim-Heideköpfe stößen und sie dann schlagen können. Davon lebt dieser Sport. Da sind Emotionen. Ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber ich glaube, den Artikel, den du dann schreiben kannst, ist 7 Seiten lang voller Epos, voller heldenhaften Sachen und den kann man dann nach Regensburg in die Walhalla tragen und dort aufhängen. Also da ist ziemlich viel los und vor allen Dingen so ein Double Elimination Tournament mit der Wahrscheinlichkeit, mit der Chance, Europapokal spielen zu können, gibt so einen richtig tollen Anreiz und gibt Teams, die das ganze Jahr über konstant gespielt haben, halt auch eine Bestätigung dafür, jetzt nicht durch Pech also wenn, was heißt Pech in dem Moment, du bist viertbeste Mannschaft im Norden, triffst halt dann gegen Heidenheim, die halt eine der stärksten Mannschaften Deutschlands sind und bist dann halt raus und deine ganze Saison, wo du gut gespielt hast, ist so ein bisschen für den Poppes. Finde ich, ist eine gute neuer Einsatz.
Absolut. Absolut.
Ich feiere sowas.
Ich finde es auch top, absolut. Ich finde es auch super, dass der Pokal auch nicht einfach nur ein Pokal ist, sage ich mal, sondern dass auch im Prinzip da auch wirklich Großes hintersteckt mit der Qualifizierung für den European Champions Cup. Und für uns Fans, sage ich mal, gibt es einfach viel, viel mehr Baseball. Das finde ich auch super. Die Saison ist nicht beendet für die Teams, sondern sie geht weiter, zieht sich auch bis zum Ende hindurch. Und in dem Ballpark wird Baseball gespielt, ja. Es gibt Livestreams, also insofern coole Sache, definitiv. Und ja, ich bin gespannt, wie der Verlauf in den Playoffs und natürlich auch entsprechend im Deutschlandpokal weitergeht.
Ja, ich glaube auch jede Mannschaft, die in den Playoffs ist, hat, nee, nicht jeder hat, ich glaube, Paderborn hat immer noch keinen Livestream. Bei Nein. Doren weiß ich es nicht, glaube ich, haben sie auch keinen. Ich glaube, im Süden hat aber, glaube ich, jeder.
Städten hat keinen Livestream, zumindest, ja, ich glaube, so ein Facebook-Livestream.
Ja, Facebook-Möglichkeit.
Es gibt keinen, sag ich mal, organisierten Livestream, nee. Wie wir es kennen. In Mannheim ist er auch sehr, sehr unregelmäßig geworden zum Schluss.
Man muss auch mal die Leute finden, die das noch Livestream wollen. Also.
Ja, und im Norden ist es Doren auf jeden Fall. Da gab es wohl auch mal einen, aber in den letzten Male haben wir auch keinen gefunden. Paderborn hat nach wie vor keinen Livestream. Berlin hat, ja, ich durchgehe, ja. Hamburg hat, Köln hat auch keinen, ne? Oder hat auch sehr unregelmäßig, glaube ich.
Sehr unregelmäßig, aber unregelmäßig ist ja auch, mir geht es primär halt um jetzt die Mannschaften, die theoretisch um den deutschen Deutschlandpokal spielen können.
Alles klar, ja.
Weißt du, wie der Termin, nee, kann ja nicht anders terminiert sein, weil du brauchst ja, ist das letzte, tatsächlich ist das Match um den deutschen Baseballpokal, den Deutschlandpokal Baseball, wie heißt das Ding jetzt auch? Nee, Deutschlandpokals, der braucht einen coolen Namen. Mach da mal eine Ausschreibung. Also stoß das mal an, über den Winter braucht ihr einen cooleren Namen. Deutschlands Pokal klingt dumm. Was kostet das Sponsoring? Ja? Vielleicht ist das ja bei uns im Budget drin, dann ist es der Ball-Bearded Baseball-Pokal Deutschland.
Also,
für ein Jahr wäre mir der Gag das wert.
Nee, logischerweise muss das Finale ja nach der deutschen Meisterschaft stattfinden, denn der Vizemeister darf da ja nochmal ran.
Genau.
Ich kenne jetzt die genauen Termine auch nicht, man kann sie aber nachgucken.
Das ist ja absolut
definitiv schon planbar. Eingetragen im BSM, ja. Und man kann das alles nachlesen.
Ist auch schwer planbar, weil du weißt ja nicht, wie viele Spiele die Finalseries hat, du weißt nicht, wie der Weg dahin aussehen wird. Baseball ist ja immer sehr, sehr schwer planbar, ist ja nicht wie andere einfach zu planende 90-Minuten Sportarten.
Richtig,
absolut. Ja. Ich glaube, dann haben wir Baseball-Deutschland pur gehabt, aber wir haben ja auch gestern in unserem Vorgespräch gesagt, das ist ein bisschen unser Ziel, bei uns ist jetzt die heiße Phase. Wenn, dann müssen wir jetzt auf allen Medien Gas geben und Krach machen, einfach nur um den großartigen Sport jetzt zu pushen, der jetzt immer heißer wird und in die entscheidende Phase geht. Ihr da draußen, wenn ihr auch nicht in der Nähe von großen deutschen Städten oder kleinen Dörfern wie Doren wohnt, wo Bundesliga-Baseball gespielt wird. Schaut einfach mal auf die Karte, weil die zweite Baseball-Bundesliga geht auch in die heiße Phase ab nächster Woche. Und da wohnt ihr ganz bestimmt in der Nähe. Also ihr seid nicht, also ich kann mir keiner erzählen, der nicht auf dem Deich wohnt, dass er nicht eine Stunde von einem Bundesliga- oder zweite Bundesliga-Verein entfernt wohnt. Fährt einfach raus in die Ballparks, unterstützt die Heimmannschaften, gibt ein bisschen Gas, gibt Stimmung für die Teams. Ja, jetzt ist es halt tatsächlich da. Und schaut euch die Livestreams an. Und wenn ihr in den Livestreams seid, lasst liebe Grüße für die Jungs da draußen. Die ganze Arbeit machen. Baseball Deutschland wächst medial in Ton, in Bild und in Schrift. Haben wir tatsächlich das Triumvirat der Berichterstattung heute vereinigt mit mir als Livestreamer, Podcaster. Auf der anderen Seite die goldene Feder des deutschen Baseballs. War mir ein Fest, er grinst. Das ist das Schöne, wenn man sich vorher in London schon mal getroffen hat. Er mag es, also der Umgang mit Komplimenten ist ihm immer noch, fällt ihm noch ein bisschen schwer. Und ich weiß nicht, ob er so rot wird, wie es aussieht, aber es freut mich halt einfach. Und es war mir ein absolutes Fest, Marcel. Ich habe dir gesagt, wir fangen einfach an, über Baseball zu reden und dann ist eine Stunde vorbei, ehe wir auf die Uhr geguckt haben. Und so ein bisschen hat es sich halt auch angefühlt. Und ich hoffe, du hattest so viel Spaß wie ich.
Definitiv, war mein allererster Podcast jemals. Ich habe mich hoffentlich nicht allzu oft verhaspelt. Hat mega Spaß gemacht. Und wir machen das nächste Woche nochmal zusammen. Ja. Freue mich drauf, definitiv. Und ja, sage schon mal danke für den Podcast hier heute und Martin.
Ja, ich hoffe, das habe ich dir nicht beigebracht. Ich hoffe, du kennst unseren Podcast. Ich hoffe, du kennst das Motto des Podcastes und dann lässt mich nicht wie David so oft hängen. Denn wir sind Bald Bearded Baseball. Strike in dein Ohr. Nächste Woche hat das drauf. Dann bringen wir das durch. Ich bin Martin de Bierzelzer. Er auf der anderen Seite ist Marcel Elsass. Nächstes Woche hat er auch einen Spitznamen. Ich will mir noch was Cooles überlegen. Und ja, ich wünsche euch allen eine erholsame Woche und uns allen ein richtig geiles Baseball-Wochenende. Ciao, ciao.
Ciao.
And Harper to center. Way back. She.